Was ist warm? Schwer zu sagen. Es hatte keine Form und auch keine Farbe.
Es ist alles da. Es ist alles so real. Doch etwas in mir weigert sich, es wahrzunehmen. Als ob das alles nur eine Wandmalerei wäre. Eine Illusion.
Oder Fink, die Erinnerungen, die Sie da beschreiben, gibt es überhaupt gar nicht.
Papalapap. Sein Name ist Uli. Herz.
Es sah aus wie eine italienische Kaffeemaschine, nur ungefähr 40 Meter hoch. Und es leuchtete von innen.
Falls es euch nicht aufgefallen ist, wir leben am Rand eines verfluchten Nichts, das wirklich niemand erklären kann.
Das war früher. Bevor unsere benachbarte Hauptstadt von einem unerklärlichen Hiatus im Zeitraum
kommt. Wenn es nur möglich wäre, diese Welt zu verlassen und permanent
wer
in die Welt der
Absence
einzutauchen.
In den vergangenen Monaten wurden über diese Frequenz einige beunruhigende Dinge verkündet.
Und alle diese Ereignisse hängen zusammen.
Ich muss Ihnen etwas gestehen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, es wird möglicherweise die Meinung, die Sie sich von mir gebildet haben, etwas ändern. Aber, naja, was soll's. Ich bin verliebt. Glauben Sie an die Liebe, geehrte Zuhörerinnen und Zuhörer. Glauben Sie, dass es möglich ist, eine spirituelle, physische und emotionale Verbindung mit einem anderen Menschen herzustellen, und zwar ausschließlich auf der Basis von hormonellen Regungen und voreilige Schlüsse. Jetzt glaube ich wirklich, dass das so ist. Und diesen Glauben verdanke ich dem Wesen, das mich so tief und innig in seinen Bann gezogen hat. Es fing alles mit einem Unglück an, wie so meistens. Der Fahrstuhl in meinem Haus ist kaputt. Na und? Ein wenig Sport hat doch niemandem geschadet, denken Sie sicher. Und joggst du nicht etwa so gerne, Fink? Doch, wissen Sie, es geht mir ums Prinzip, um das große Ganze. Zuerst lassen wir uns einen defekten Fahrstuhl gefallen und morgen wälzen wir uns wie die Schweine nackt im Schlamm. Nee, es muss Ordnung herrschen, ungeachtet der Umstände. Das heißt, selbst dann, wenn sich unsere benachbarte Hauptstadt offenbar in Luft aufgelöst hat und an ihrer Stelle ein Riss im Raumzeitkontinuum zurückgeblieben ist. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe bei der Fahrstuhlfirma angerufen und hörte ihre Stimme zum ersten Mal. Zum Anfang nahm ich die einmalige, verspielte Note in ihrer Stimme gar nicht wahr. Ich war vermutlich noch zu verärgert wegen der ganzen Fahrstuhlgeschichte. Erst nach einigen Minuten merkte ich, wie mein Trommelfell mit der vielfältigen Harmonie ihrer Aussprache mitschwang. Wie die kristallklaren Noten, die aus ihrem Rachen kamen, wie lustige kleine Seifblasen an meinem Ohr zerplatzten und mich dabei kitzelten. Naja, in einem Wort, ich war wie verzaubert. Sie sagte zwar nicht viel, jedes Wort, das sie sprach, klang aber so, als hätte es bis dahin noch nicht existiert. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, was sie sagte. Verzeihung. Alle unsere Sachbearbeiter sind momentan beschäftigt. Wir werden sie gleich mit dem ersten verfügbaren Sachbearbeiter verbinden. Wenn ich sie ausspreche, klingen diese Worte so prosaisch. Aber in ihrem Ton, mit ihrer leicht verrauchten Stimme, als hätte sie gerade an einer Zigarette gezogen, obwohl sie eigentlich nicht Raucherin ist. Wo war ich? Ja, okay, ich verbrachte die ganze Nacht in ihrer Gesellschaft. Als ich mich schließlich überwinden konnte und den Hörer auflegte, überkam mich das Gefühl, gähnender Leere. Ich musste wieder mit ihr sprechen. Nur, tja, ich genierte mich. Ja, Sie kennen das Gefühl sicher. Was ist, wenn sie mich nicht mag? Was ist, wenn sie bereits in einer Beziehung ist? Ich wartete 2 Tage. Und dann, ja, dann kapitulierte ich. Ich rief sie wieder an. Sie war freundlich, wie beim ersten Mal. Doch ich spürte eine neue, wärmere Note in ihrer Stimme. Ob sie mich auch nett fand? Es war soweit. Ich musste ihr meine Gefühle gestehen. Und genau an dem Tag, als ich beschlossen hatte, mit ihr Klartext zu reden, ja, passierte das Unerwartete. Ich ging am nächsten Tag aus der Tür und der gottverdammte Fahrstuhl öffnete seine idiotische Fresse vor mir, als wäre nichts gewesen. Das dumme Ding war einfach wieder in Betrieb. Ich verzweifelte schon daran, ihre engelsgleiche Stimme nie wieder zu hören, als ich Nadir traf. Nadir, wissen Sie, der junge Flüchtling, dessen Vater Abdul al-Hazred am Tag des Ereignisses zum Einkaufen in die Stadt ging und nie wieder zurückkam. Nadir, der gemeinsam mit dem Rechtsextremisten Frank Wollspinner einen Handtuchspender fand, der angeblich Nachrichten aus dem Inneren des Sperrgebiets überbrachte. Naja, wie dem auch sei, ich vertraute Nadir meinen Liebeskummer an. Er dachte kurz nach und sagte in seiner gebrochenen Sprache: Ich kenne Fahrstuhl kaputt. Was das wohl bedeutet? Er erzählte, dass er vor wenigen Tagen, wie immer, in der Küche des Restaurants Urashimataro arbeitete. Naja, Sie wissen, dem edlen Fischrestaurant in den Randower Arkaden. Er verließ gerade das Restaurant, als sein Blick auf etwas fiel, das zwar immer an der gleichen Stelle neben dem vietnamesischen Nagelsalon gestanden hatte, ihn diesmal aber zutiefst verstörte. Es war ein altmodischer Fahrstuhl mit einem schweren Metallgitter. Seit die Arkaden offen sind, war das Ding eigentlich immer da. Und interessanterweise war es durchgehend defekt. Dementsprechend mit einem Schild geschmückt, worauf, ja, vorschriftsgemäß, defekt stand. Diesmal war die Tür aber weit offen. Oh, ich verspürte Hoffnung. Ja, ein kaputter Fahrstuhl, der mit seinen offenen Türen Menschen in den Tod lockt. Naja, so etwas muss ein pflichtbewusster Bürger umgehend der Fahrstuhlfirma melden. Das würde mich mit meiner lakonischen Muse zusammenbringen. Ich hörte deshalb nur mit einem halben Ohr hin, als Nadir seinen Bericht fortsetzte. Der Fahrstuhl stand also da, das schwere Gitter zusammengefaltet, die Tür weit offen. Drinnen flackerte Neonlicht. Nadir zögerte kurz, dann stieg er ein. Neben der Tür waren mehrere Knöpfe. So viele, dass er sie nicht mal richtig zählen konnte, hat er erzählt. Was natürlich seltsam ist, denn die Arkaden erstrecken sich bekanntermaßen über höchstens 3 Etagen. Die Knöpfe waren zudem mit ganz komischen Zeichen beschriftet. Also keine Zahlen, sondern einige von ihnen schienen in arabischer Schrift zu sein. Nadir wählte den Knopf mit dem Zeichen, das in seiner Sprache Heimat heißt. Da schloss sich das Gitter mit einem Knall und die Kabine setzte sich ratternd in Bewegung. Nadir konnte eigentlich nicht sagen, ob das Ding nach oben oder nach unten fuhr. Durch das Gitter konnte er eigentlich nur Dunkelheit sehen. Aber eins war sicher: Die Kabine bewegte sich. Irgendwann hielt sie ruckartig an. Von außen kam Licht. Nadir schob das Gitter zur Seite und erstarrte. Aus dem Fahrstuhl blickte er auf einen großen Parkplatz. Autos waren dort geparkt. Viele Autos. Was Nadir sehr überraschte, war, dass er den Ort sehr gut kannte. Es war der Parkplatz des Supermarktes in der Stadt, in den er und sein Vater zum Einkaufen gingen. Aus dem Fahrstuhl sah er nur die Autos und den Himmel. Alles war unglaublich still. Der Himmel war bewölkt. Auf den Autos lag eine graue Schicht, wie aus Asche. Als er hinaustreten wollte, hörte Nadir ein Geräusch. Es hörte sich so an, als würde jemand einen Sack hinter sich über den Boden zerren. Es kam näher. Eine unfassbare Angst überkam den jungen Flüchtling. Hastig trat er zurück und schloss das Gitter. Das Geräusch kam näher. Er drückte wahllos auf die Knöpfe. Er wollte nur weg. Der Fahrstuhl rührte sich nicht. Und das Geräusch kam näher. Endlich setzte sich die Kabine in Bewegung. Durch das Gitter sah Nadir nur, wie eine abgerissene Gestalt mit zwei schweren Einkaufstüten um die Ecke kam. Es war sein Vater. Ich glaube, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, dass diese Fahrstuhlgeschichte jetzt jenseits von meinen persönlichen Liebeskümmern eine wichtige Botschaft für uns alle enthält. Wie kann es sein, frage ich mich, dass ein neues, imposantes Gebäude im Zentrum unseres Dorfes erbaut wird? Ein Gebäude, welches den Ankündigungen des Herstellers zufolge durch seine frappierende Ähnlichkeit mit den Tempeln der heiligen Stadt Luxor und Kraft seiner nahezu übernatürlichen Aura sozusagen das Anbrechen einer neuen Ära in der Geschichte unseres Dorfes verdeutlichen sollte. Wie kann es sein, frage ich mich, dass es darin einen kaputten Fahrstuhl gibt und niemand sich dafür verantwortlich fühlt? Schon lange hören wir von möglichen Entwicklungsplänen für unser Dorf. Unmittelbar nach dem Ereignis hieß es, man solle große Aufnahmezentren für Forscher, Mediziner und das Militär einrichten, und zusätzlich noch Unterbringungen für die Angehörigen derjenigen, die sich zum Zeitpunkt des Ereignisses in der Stadt befanden. Jeder, der zu jenem Zeitpunkt eine Waschküche oder eine Garage hatte, vermietete sie zu Wucherpreisen. Viele Lokalunternehmer witterten schon das große Geld. Es wurden Pläne geschmiedet, gigantische Kongresszentren, Musikhallen, Hotels und Spas. Noch bevor alle Baugenehmigungen erteilt wurden, waren die Leute aber einfach wieder weg. Die Forscher wandten sich profitableren und erfolgsversprechenderen Untersuchungen zu. Die Verwandten kehrten zu ihrem Alltag zurück. Und die Journalisten, wie sie es so gerne machen, zogen weiter zur nächsten Tragödie. So blieb auch das Geld aus. Doch ausgerechnet jetzt, nachdem die Lokalbevölkerung um mehr als 80% geschrumpft ist, scheint Rando wieder zu wachsen. Es ist aber nicht ganz einfach zu verstehen, was genau hinter diesem Entwicklungsplan steckt. Baustellen tauchen plötzlich auf, mitten im Nichts, und scheinen eigenen Dynamiken zu folgen, als würde es sich nicht um Baumaßnahmen, sondern um eine Art organisches Wachstum handeln, wie bei Korallenkolonien oder Geschwüren. Auffällig ist außerdem, dass man auf diesen Baustellen vergebens nach einem Baumeister, sogar nach einem Bauarbeiter suchen wird. Fundamente, Pfeiler, Mauerwerk, Bögen, Kuppeln wachsen wie von alleine aus der Erde. Naja, ich glaube immer noch, dass es sich eigentlich um illegale Leiharbeiter aus Rumänien handelt. Nehmen Sie zum Beispiel das Gebilde, das in der Nähe der Tankstelle auf der Hauptstraße entstanden ist. Dort ragen Röhren in einen seltsamen Wirrwarr aus der Erde, die eine Art Baum bilden, an dessen Zweigen wiederum lauter Waschmaschinen hängen. Da stellt sich natürlich die Frage, wozu brauchen wir einen zweiten Waschsalon? Dann gibt es jene durchsichtige Sphäre, oder es ist ein Würfel, aus schwarzem Beton, die unbeweglich im Uhrzeigersinn linksdrehend rotiert. Wahnsinn, oder? Was Designer sich heutzutage einfallen lassen, um für ein neues Modeatelier zu werben. Am interessantesten ist aber das kleine Fachwerkhaus mit dem sehr gepflegten Vorgarten, das inzwischen in der Mitte jener Brache entstanden ist, die ich letztens erwähnte. Genau in der Mitte der breiten Sandfläche, über der nach wie vor mehrere kegelförmige schwarze Antennen ragen, steht jetzt ein kleines Bilderbuchhaus. Vor dem Haus erstreckt sich ein kleiner Garten mit Rosenbüschen, Tulpen und einem kleinen Teich, umrahmt von gelben Lilien. Das Areal ist nach wie vor von einem hohen Sichtschutz umzäunt. Bis jetzt hat niemand feststellen können, ob das Haus bewohnt ist oder wer sich um den, das muss man sagen, sehr geschmackvollen Garten kümmert. Klar ist nur, wer sich dem Haus nähert, hört anscheinend ein elektrisches Summen, das lauter wird, je näher man dem Haus kommt. Dabei stellen sich natürlich weitere Fragen. Gibt es tatsächlich einen umfangreichen Stadtentwicklungsplan für Rando? Heißt das etwa, dass ein Zustrom von neuen Einwohnern erwartet wird? Werden die immerhin relativ günstigen Mieten steigen? Oder anders gesagt, steht Rando vor der Gentrifizierung? Wir haben zwar nicht den Anspruch, hier investigativen Journalismus zu machen, aber lasst uns die Fakten analysieren. Erstens, seit dem Ereignis haben Immobilien in Rando deutlich an Wert verloren. Das war irgendwie zu erwarten, denn es lassen sich anscheinend nicht so viele Leute finden, die gerne in der Nähe eines unerklärlichen Risses im Gewebe der Realität logieren, zumal bis jetzt nicht eindeutig ausgeschlossen werden konnte, dass der Riss stabil bleibt. Sinkende Grundstückpreise ziehen bekanntermaßen Spekulanten an, Investoren eben, die gerne Objekte zu Spottpreisen erwerben und dann durch ein paar geschickte Züge dafür sorgen, dass die Nachbarschaft an Attraktivität gewinnt. Wenn Sie mich fragen, befindet sich Rando derzeit unter einem derartigen Angriff der Spekulanten. Also, vor etwa einem Jahr wurden die berüchtigten Randor Arkaden eröffnet. Als ich damals das Einkaufszentrum aufsuchte, sagte mir ein so mysteriöser, wie heruntergekommen wirkender Greis, Eigentümer der Arkaden sei kein geringer als Immobilienmogul Uli Ferz. Fakt ist, Fakt ist, zu jenem Zeitpunkt war Rando eine, seien wir ehrlich, ziemlich unbeliebte Gegend. Doch seitdem hat die Zahl der Bauprojekte zugenommen. Und hinter allen steckt Uli Ferz. Uli Ferz als Geldgeber. Nun, es wurde mir gesagt, dass ein gewisser Investor in den vergangenen Jahren mehrere Objekte in unserer Gemeinde erworben hat. Ich rede natürlich von Uli Ferz. Sagen Sie, hören Sie das auch? Egal. Vielleicht ist meine Fantasie etwas überreizt, aber ich kann mich daran erinnern, dass während seines Aufenthaltes am Set der bekannten Seifenoper Liebe in der Tiefe unser Fotografenfreund, ein Augenzeuge, berichtet hat, dass er von einem älteren Herrn angesprochen wurde. Der Mann, den der Augenzeuge als ungepflegt und möglicherweise alkoholisiert beschrieb, soll ihm eine Karte von Rando gezeigt haben, auf der verschiedene Bauprojekte eingezeichnet waren. Der Mann soll zudem gesagt haben, dies sei eine Karte von Rando, wie es sein könnte. Ich will hier sicher keine haltlosen Gerüchte verbreiten, doch es scheint mir, dass es sich um mehr als nur zufällige Zusammenhänge handelt. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass laut einigen Skandalmagazinen, die ich übrigens ausschließlich im Warteraum meines Zahnarztes lese, genannter Investor mit der Schauspielerin Asya Shotokalungin liiert ist, die Schwester Cecilia in der Seifenoper Liebe in der Tiefe spielt. Ist es also denkbar, dass genannter Investor hinter dem Stadtentwicklungsplan steckt? Uli Ferz. Boah, seltsam. Ich habe mich immer gefragt, woher diese Musik kommt. Markus meinte, es sei der Typ von oben, der auf sein Klavier rumklimpert. Ich habe ihn eigentlich noch nie gesehen. Markus meint, er ist ein ehemaliger Soldat, der mit einer schweren posttraumatischen Belastungsstörung aus dem Dienst entlassen wurde. Er soll einer der wenigen sein, die willentlich nach dem Ereignis nach Rando gezogen sind. Anscheinend soll die Gegend seiner Musik eine besondere Resonanz verleihen. Markus behauptet, er arbeite schon länger an einem musikalischen Stück, das von der anderen Seite auch gehört werden kann. So seine Worte. Boah, was kann ich sagen? Harter Tobak. Wenn ich ehrlich sein soll, ist das Zeug aber nicht so richtig mein Ding. Ja, es hat was, aber es klingt immer so düster, so bedrohlich. Ich mag eher fröhlichere Musik. Deshalb bin ich auch der Vorsitzende und einziges Mitglied des Randor Gebrüder Blattschuss Fanclubs. Das nenne ich Musik. Kreuzberger Nächte sind lang, aber dann, Kreuzberger Nächte sind lang, aber dann, genau, Kreuzberger Nächte sind lang.
Hi, ich bin Alexander Donat und ich bin mit Flimmer für den Original-Soundtrack von Rando zuständig. Diese Folge wurde von Mario Prell, Lukas Negroni und Fabio Gelli geschrieben. Der heutige Song war Parents Driving, Children Sleeping von meinem Projekt Furcone Children. Weitere Musik von Flimmer, Furcone Children und anderen Projekten von mir findet ihr unter www.blackjackilluminousrecords.bandcamp.com.